Deutschlandfunk. Hintergrund.
Umsteuern auf der letzten Meile. Wie wir in Zukunft beliefert werden. Eine Sendung von Thilo Schmidt.
Sie hat eher die Anmutung eines Kleinwagens als die eines Lastenrades. Die Ono, ein E-Lastenrad, 3,40 Meter lang, 2,05 Meter hoch, über einen Meter breit.
Wir haben jetzt vor uns ein ganz großes XXL-Lastenfahrrad, was einen Container hat, der abnehmbar ist und in dem ungefähr 2 Kubikmeter passen, bis zu 200 Kilogramm.
Sagt Inga Töller vom Berliner Start-up Onomotion, das die Ono zusammen mit Logistikdienstleistern entwickelt hat. Voll beladen wiegt sie eine halbe Tonne, auf dem Radweg ist sie ein Schwergewicht. Und sie könnte die Paketzustellung in den Städten revolutionieren.
Damit können wir sozusagen Radinfrastruktur nutzen. Wir können durch Parks fahren. Wir schauen sozusagen immer, dass es so grundsätzlich der Vorteil sozusagen ist, dass man einmal am Stau vorbeikommt, aber irgendwie sozusagen nie zu Lasten von schwächeren Verkehrsteilnehmern.
Auf der Ladefläche ein Wechselcontainer auf Rollen, groß wie ein Kleiderschrank, Schiebetüren auf beiden Seiten. Inga Töller setzt sich hinters Steuer und dreht eine Runde über das Werksgelände von Onomotion in Berlin. Mit Unterstützung des Akkus fährt die Ono 25 Stundenkilometer. Damit und mit dem geringen Laderaum ist ihr Einsatzgebiet definiert.
Egal welches Lastenfahrrad man einsetzt, braucht man ein Umdenken in der Infrastruktur und in der Logistik für die Prozesse. Wir müssen davon ausgehen, dass wir die letzte Meile dazu stellen, also das ist die, die dann zum Kunden geht, dass wir dafür Mikrodepots brauchen oder Microhubs.
Lastenradzustellungen beschränken sich auf Gebiete im Umkreis von wenigen Kilometern um die Mikrodepots, zu denen man zum Nachladen mal schnell zurückradeln kann. Die Mikrodepots werden einmal täglich beliefert, idealerweise elektrisch. Die Container können vorgepackt angeliefert werden, sodass die Zusteller sie nur noch auf die Lastenräder schieben müssen und ihre Tour sofort starten können. Nur die Voraussetzungen stimmen nicht, sagt Jens Hilgenberg, Verkehrsexperte beim Bund für Umwelt und Naturschutz. Der Ausbau der Radinfrastruktur gehe viel zu langsam. Außerdem würden die permanenten Regelverstöße der Zustellfahrzeuge kaum sanktioniert.
Was entscheidend ist, ist, dass sich in den Stadtverwaltungen jemand des Problems annimmt, des Problems der zugeparkten Radwege, der zugeparkten Fußwege, des enorm steigenden Verkehrsaufkommens durch die Zunahme an Online-Bestellungen, an Online-Lebensmittelbestellungen und Ähnlichem. Da muss sich jemand in der Stadtverwaltung bewusst sein, dass das ein Problem ist und muss das Problem lösen wollen.
Zugeparkte Radwege, Busspuren und Fußwege. Um das zu vermeiden, könnten Lieferungen auch gebündelt werden. Das heißt, ein sogenannter White-Label-Dienstleister bringt die Pakete aller Dienstleister.
Es ist tatsächlich aber relativ schwierig, das zu etablieren, weil es da verschiedenste Fallstricke gibt bezüglich der Konzessierung, ist das möglich, aber auch des Gefahrenübergangs der Pakete, wenn an so einem Paket dann was kaputt ist, wer haftet. So, das sind so Ansätze, die schwierig sind. Und zudem kommt noch, dass die Anbieter gerne den Endkundenkontakt haben wollen.
Denkbar? Eine Kommune könnte, ähnlich wie beim Nahverkehr, einen Dienstleister mit der gesamten Zustellung beauftragen. Das wäre allerdings eine schwer zu vermittelnde Rolle rückwärts in die Zeit der Staatspost. Realistischer ist die empfängergebündelte Zustellung in freiwilliger Initiative.
Das ist dann ein Ansatz, den wir beispielsweise in Düsseldorf sehen, wo eine ganze Einkaufsstraße sich zusammengeschlossen hat. Und alle Päckchen, die diese Läden im Laufe des Tages bekommen würden, werden an eine zentrale Adresse außerhalb der Stadt geliefert. Und es gibt dann einen Dienstleister, der einmal am Tag reinfährt und alle Päckchen für alle Läden mitnimmt. So, das hat den Vorteil, dass die Läden nicht 5-mal, 6-mal am Tag Besuch von einem Dienstleister bekommen, der Pakete bringt und vor der Tür parkt. Und es hat dann noch zusätzlich den Vorteil, dass die Läden entscheiden können, wann sie die Pakete bekommen.
Ein ähnliches Konzept, aber für private Kunden, gibt es auch in Magdeburg. Das Mikrodepot im Stadtteil Stadtfeld füllt einen Parkplatz, mehr nicht. Ein blauer Container, in den die Biberpost, ein lokaler Zusteller, der zur Mediengruppe Magdeburg gehört, morgens früh Pakete einliefert. Das Besondere? Es werden Pakete aller Paketdienstleister eingeliefert und von hier aus per Lastenrad verteilt oder in die Abholfächer einsortiert, je nach Kundenwunsch.
Bisher war es halt so, man konnte die einzelnen Paketdienstleister nicht dazu bewegen, zusammenzuarbeiten an der Stelle und gleich die Pakete von selbst zu bündeln.
Andreas Franke vom Magdeburger Unternehmen FIA Pro, der die Paketstation in Kooperation mit der Biberpost und der Uni Magdeburg entwickelt hat.
Und somit hat man als Endkunde, auch wenn man es möchte, gar keine Chance, den Zeitpunkt zu bestimmen, was den Komfort angeht, den Weg zu bestimmen oder auch etwas gegen Feinstaubemissionen oder Ähnliches zu tun.
Die Zustellung auf der letzten Meile, also vom Mikrodepot zur Haustür, übernimmt die Biberpost. Aber nur auf expliziten Wunsch des Empfängers, der für Bestellungen nicht seine Privatadresse angibt, sondern eine Stellvertreteradresse bei der Biberpost.
Das heißt, wenn Sie bisher ganz normal an der Hauptstraße 3 Ihren Wohnsitz hatten, lassen Sie das jetzt in die erst entsprechende Urban Hub liefern. Das wäre hier in Magdeburg in der Bahnhofstraße. Und dann, wenn Ihr Paket dort eintrifft oder auch mehrere über den Tag hinweg, bekommen Sie eine Info, dass die Pakete vorliegen und Sie können dann den Zustellweg wählen.
3 dieser Paketstationen gibt es bereits in Magdeburg, in den Stadtteilen Stadtfeld und Altstadt. Mitentwickelt hat sie und das Konzept dahinter Tom Assmann, Experte für Radlogistik an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
Da haben wir so einen kleinen, tatsächlich sehr spannenden und sehr gut miteinander funktional integrierten Micro-Hub aufgebaut, der eben zeigt, dass ein Logistik-Micro-Hub in der Stadt nicht immer nur irgendwo ein blöder Container sein kann, sondern er kann auch schön aussehen und der kann auch Mehrwert für die Umgebung erfüllen, indem eben man sich dort auch noch ein Paket abholen kann oder auch dann so ein Wechselakkusystem, wenn man das für den Rasenmäher oder Ähnliches schon selber implementiert hat. Also, dass man Logistik auch wirklich dazu beitragen kann, Impulse für, zumindest auf der Mikroebene, auch Stadtentwicklung zu setzen.
Tom Assmann und sein Institut beobachten, ob und wie das System angenommen wird. Parallel entwickelt Andreas Franke sein Mikrodepot weiter. Weil es nicht mehr als einen Parkplatz einnimmt, ist es, so Franke, für Stadtentwickler kein Fluch und es könnte gar ein Segen sein. Magdeburg will bis 2035 klimaneutral sein. Und das Projekt, das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert wird, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin. 4 große Paketdienstleister, so Franke, haben bereits Interesse an seinen Mikrodepots signalisiert.
Die klassische Außenhülle, wie Sie sie hier gesehen haben in Magdeburg, aus entsprechenden Blech-Sandwichplatten, kann entnommen werden und gegen begrünte Vertikalgärten ausgetauscht werden. Ebenso ist eine Dachbegrünung oder eine Dachsolaranlage möglich. Das macht es natürlich einfacher, sowas Ganze auch in der Stadt aufzustellen, weil etwas Grünes, was genau auf einen Parkplatz drauf passt, ist für einen Stadtplaner und auch für die Anwohner einfach leichter zu akzeptieren und umzusetzen.
Die Mikrodepots aus Magdeburg sind dafür vorbereitet, dass sie auch von verschiedenen Paketdienstleistern direkt bestückt werden könnten. Auf der letzten Meile könnte dann ohne einen weiteren Zwischenumschlag ein einziger Dienstleister alle Pakete gebündelt zustellen. Natürlich möglichst per Lastenrad.
Jetzt sehen wir es gerade, wie er reingeht, genau.
Um auch auf der mittleren Meile, also auf dem Weg von den Stadträndern zu den Mikrodepots, emissionsfrei und ressourcenschonend unterwegs zu sein, kommt ein weiteres Verkehrsmittel ins Spiel, die Straßenbahn. Damit experimentiert die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Neben einer Niederflurstraßenbahn im Betriebshof Gutleut steht ein Ono-Lastenrad. Die Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft ziehen einen Container von dessen Ladefläche und schieben ihn über eine Rampe in die Straßenbahn.
Die Rampe hier, das haben wir uns selbst gebaut. Das ist jetzt kein großer Aufwand, unsere Straßenbahn instand halten. Ja. So, ist jetzt die einfachste Variante. Ein großes Behältnis, hier ganz normal in einem Straßenbahnlinienfahrzeug reingeschoben. Keine extra Fahrzeuge dafür konstruiert, keine großen Umbauten. Kann man natürlich, wenn man das im größeren Stil fahren will, auch anders machen, dass man Fahrzeuge umbaut, dezidierte Gütertrams hat und so weiter und so fort.
Sagt Michael Rüffer, Technikchef der Frankfurter Verkehrsgesellschaft. Seit Jahren experimentiert man in Frankfurt mit der Gütertram.
Die Idee ist, dass die Cabdienstleister, also Kurier-Express-Pakete, hier in den Betriebshof kommen, hier ihre Pakete, die in der Stadt verteilt werden müssen, quasi in so einem Güterhub, den wir hier aufbauen, abliefern können. Und wir die jetzt in besonderen Containern umverpackt, zum Beispiel wie hier das VGF Flex-Modell, in die Trambahn reinschieben, in die Stadt reinliefern und wir diese Container wieder an Mikrodepots im Stadtgebiet an unseren Haltestellen ausladen.
6 Container, schätzt Rüffer, passen in ein Linienfahrzeug. Baut man Sitze und Haltestangen aus, noch deutlich mehr.
Wenn Sie draußen jetzt hier auch in Frankfurt unterwegs sind und so ein bisschen sehen, was da tagtäglich ist, ich fahre auch selbst ab und zu mal Straßenbahn, ich hatte ja letztes was, da hat hier einer in dem Mehrzweckabteil, ich glaube es war sogar Bauschutt, in großen Säcken mitgenommen. Die Postbriefträger, die fahren bei uns und haben die Briefwagen drin. Das sind ja im Prinzip auch Gütertram-Ansätze.
Ob die Paketcontainer aber gemeinsam mit Passagieren auf Reisen gehen können, ist fraglich. Und möglicherweise rechtlich gar nicht möglich. Das Personenbeförderungsgesetz sieht das nicht vor. Also müssten reine Güterstraßenbahnen die Mikrodepots beliefern. Und das wäre mit normalen Linienfahrzeugen zu bestimmten Zeiten auch möglich.
Wenn Sie hier morgens um 9 hinkommen, sind alle unsere Bahnen draußen. Da gibt es aber sogar schon die ersten, die zurückkommen aus der Spitze. Und Cabdienstleister sagen uns, naja, wir müssen eigentlich nicht vor 10 Uhr ausliefern. So, das ist ein perfektes Match. Wir können hier um 9 Bahnen aus dem Verkehr rausnehmen, die nur die Spitze fahren, können die vollladen und an Mikrodepots liefern, ohne dass wir neue Bahnen brauchen und ohne dass wir unser Netz überlasten. Und das ist eigentlich perfekt.
In Frankfurt hat man es durchgespielt und ist der Meinung, es geht. Mit dem, was da ist. Was Rüffer nicht will, ist eine Investitionsruine.
Unsere Idee ist, jetzt nicht zu sagen, okay, wir fangen nur an, wenn wir erstmal 20 Millionen für die Fahrzeuge kriegen und dann brauchen wir noch 3 Millionen für den Infrastrukturumbau und dann brauchen wir noch 10 Millionen, um hier irgendwas schön zu machen, keine Ahnung. Ich meine, das kann jeder. Dann bauen wir uns ein Güterterminal und dann kommt irgendwann zum Schluss einer und sagt, warum fahren wir es nicht mit Laster? Und deswegen haben wir gesagt, nee, andersrum. Einfach mit den Mitteln, die wir haben und dann gucken, wie wir das steigern können.
Dass Straßenbahnen auch Güter transportieren, war bis in die 50er Jahre selbstverständlich. Kohlen, Mehl, Getreide, Stückgut oder Getränke wurden auf den innerstädtischen Straßenbahnnetzen befördert. In Dresden wurde 2001 sogar die Güterstraßenbahn reaktiviert. Volkswagen lieferte mit eigens dafür gebauten Zügen Fahrzeugteile quer durch die Stadt in seine gläserne Manufaktur. 2020 allerdings endete das Projekt. Das Werk wird nun wieder mit Lastwagen bedient. In Frankfurt würde man gerne mehr tun, als die Gütertram auf dem Hof Politikern und Journalisten vorzuführen. Nämlich in einen Probebetrieb unter Alltagsbedingungen gehen. Die Paketdienstleister haben Interesse signalisiert. Die Stadt unterstützt auf ganzer Linie. Auch Frankfurt leidet unter massiven Staus und zugeparkten Rad- und Fußwegen. Die Verkehrsgesellschaft bräuchte allerdings eine stabile rechtliche Grundlage und Geld, das sie zurzeit ausschließlich für den Personenverkehr erhält.
Da wäre natürlich eine Förderung optimal, weil das gibt da nochmal so einen Kick rein, das gibt auch so einen gewissen Leuchtturmcharakter. Aber wir müssen halt die organisatorischen Randbedingungen in unserem Betrieb und für unsere Aufgabe Personenverkehr beachten. Und wenn wir das dann aber hinkriegen, dass wir hier so eine Güterlogistik-Sparte, möchte ich mal sagen, finanzieren können oder unternehmensrechtlich realisieren können, dann wird's losgehen.
Berlin-Friedrichshain, Frankfurter Allee. Hier ist das UNO-Lastenrad schon im harten Alltagseinsatz. Im neuen Mikrodepot des Paketdienstleisters DPD kann man einen Kaffee trinken, Päckchen aufgeben, Päckchen abholen. Und in Umkleidekabinen die bestellte Hose gleich anprobieren. Und wenn sie nicht passt, auch von vor Ort wieder zurückschicken. Im hinteren Teil des Ladenlokals ist das Mikrodepot. Es wird frühmorgens beliefert. Nach Möglichkeit, so sagt es DPD, von einem Elektrotransporter. Von hier werden die Pakete auf UNO-Lastenrädern im Umkreis ausgeliefert. In den urban-alternativen Milieus kommt das Lastenrad gut an. Gerd Seber, Nachhaltigkeitsbeauftragter des DPD-Konzerns, dämpft allerdings die Euphorie ein wenig. Das Lastenrad allein, sagt er, ist nicht die Lösung. Dafür sei Logistik zu komplex und nicht jedes Zustellgebiet und auch nicht jede Lieferung für ein Lastenrad geeignet.
Nicht die Einkaufsstraße und nicht das Kaufhaus und natürlich auch nicht das Industriegebiet. Also das wird mit dem Lastenrad sehr schwierig zu beliefern sein. Das sind ganz andere Gewichte und Mengen, über die ich da rede. Aber diese Mischgebiete, wo sich so kleineres Gewerbe mit Wohnen mischt, die sind wirklich ideal, weil da in der Regel auch ein hoher Verkehrsdruck herrscht. Es gibt ja jetzt schon Straßen, gerade in Berlin, wo ich eigentlich keine Chance habe, nicht gegen die StVO zu verstoßen, wenn ich dort liefern muss.
Die Städte haben die Probleme, die Logistik verursacht, längst auf dem Schirm. Nicht nur zugeparkte Rad- und Fußwege, sondern auch die Klimaziele. Berlin beispielsweise will bis 2030 Verbrenner aus der Innenstadt verbannen. Die Logistikunternehmen gehen mit. Die konzerneigene Vorgabe, in 23 deutschen Großstädten bis 2025 emissionsfrei zuzustellen, wird DPD wohl übererfüllen, sagt Gerd Seber. Er sagt aber auch, Paketlogistik besteht eben nicht nur aus Amazon-Paketen in Schuhkartongröße. Und auf größere Transporter kann man auch in Zukunft nicht verzichten. Wohl aber kann man sie reduzieren.
Also lokal emissionsfrei ist keine Frage, das brauchen wir nicht in Frage stellen. Aber das könnte ein modulares System sein, wo ich zwei Boxen auf ein etwas größeres Fahrzeug setzen kann, eine Box auf ein Lastenrad, fünf davon in einen Elektrotransporter, sodass ich tatsächlich operative Abläufe spätestmöglich sozusagen dekonsolidiere, aber trotzdem mit kleineren Fahrzeugen unterwegs sind, die weniger Verkehrsraum in Anspruch nehmen als jetzt aktuell.
Auch die empfängergebündelte Zustellung durch einen White-Label-Dienstleister ist für Gerd Seber, den DPD-Nachhaltigkeitsbeauftragten, kein Zukunftsmodell. Weil die Waren, die befördert werden müssen, dadurch nicht sinken würden, aber ein weiterer Umschlag nötig sei. Das gelte auch für die Zustellung auf dem Land, in kleinen Dörfern, in denen zum Beispiel der tägliche Linienbus alle Pakete mitbringen könnte. Ähnlich wie der Postbus in der Schweiz.
Wir müssen natürlich eine Fläche bedienen. Das heißt, wenn jetzt, auch genauso bildlich gesprochen, dieses Dorf auf dem Weg zu einer anderen Kleinstadt liegt, in die wir ohnehin fahren, dann haben Sie mit der Verlagerung dieser Menge auf den Postbus nicht viel gewonnen, weil wir fahren sowieso durch. Also Logistikplanung, Tourgebietsplanung ist wirklich ein sehr komplexes Planungsproblem und das hat halt viele Komponenten. Und wenn ich da einen Aspekt rausnehme, wird das andere weniger optimal, als es vorher war.
Viel ungenutztes Potenzial dagegen sieht Tom Assmann von der Universität Magdeburg für die ländlichen Gebiete.
Es gibt auch eben diese Ansätze von mobilen Supermärkten, Fahrbibliotheken und Ähnliches. Wieso muss ich das immer nur in dieser einen Funktion denken? Wieso kann ich ja nicht auch sagen, eine Fahrbibliothek kann auch andere Güter mitnehmen, die zur Versorgung der Personen vor Ort da sind?
Logistik könne nämlich auch ländliche Strukturen stärken und nicht nur Probleme produzieren. Und White-Label-Lösungen, also die empfängergebündelte Zustellung mehrerer Dienstleister, sind für Assmann auf dem Land genauso denkbar wie in der Stadt.
Auch das ist ein sinnvoller Ansatz und man hat eine White-Label-Paketstation, die dort eben auch Menschen durchaus zu dem Dorfladen lockt. Und dadurch, dass es die Menschen dahin lockt, um das Paket abzuholen, sagen die sich, okay, dann nehme ich noch die zwei Sachen mit. Und weil Onkel Irmgard gerade da sitzt, trinke ich mit Tante Irmgard noch einen Kaffee. Und der Auslöser dafür war eigentlich Logistik, die immer als das Böse gesehen wird, die dann auf einmal Leben und Aktivitäten ermöglicht.
Und so viel scheint sicher. Der Paketversand wird weiter rasant steigen, prognostiziert der Bundesverband Paket und Logistik. Von 2018 bis 2028 um das Neunfache.
Das war der Hintergrund. Umsteuern auf der letzten Meile. Wie wir in Zukunft beliefert werden. Eine Sendung von Thilo Schmidt. Redaktion: Katharina Peetz.